Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Herzlich willkommen zum Roadbike-Podcast Faszination Rennrad. Ich bin Sebastian Hohlbaum, Roadbike-Redakteur und ich schalte elektrisch und mechanisch.
Ja, ich bin der Christian, ich fahre elektronische Schaltung.
Und ich bin Moritz, ebenfalls Redakteur und fahre mechanische Schaltung.
Ja, ihr habt es vielleicht schon gehört. Heute geht es um das Thema elektrisch schalten. Die Vor- und Nachteile, die kleinen Zipperlein, die man damit haben kann und auch vielleicht die großen Probleme, die das System noch hat. Deswegen freue ich mich, dass wir heute alle Schaltmöglichkeiten hier abgedeckt haben. Denn wie
Moment, schon, wir haben hydraulische Schaltung vergessen.
Stimmt, wir haben hydraulische Schaltung vergessen. Das lassen wir jetzt mal außen vor.
Wir wollen nicht vor allen Dingen über die weit verbreiteten Schaltungssysteme sprechen, ohne das andere abwerten zu
wollen. Ja, aber über hydraulische Schalten decken wir mal den Mantel des Schweigens.
Genau. Also, es geht um elektronische Schaltung. Die gibt es schon seit 10 Jahren. 2009 kam die Dura-Ace DA2, die erste elektronische Schaltung. Wobei, man muss da auch wieder eine Klammer aufmachen, denn es gab von Mavic, wer sich daran noch erinnert, schon in den 90ern, glaube ich, die Mechatronik oder Mechatronik elektronische Schaltung, die hat aber nicht so richtig funktioniert. Also, ich weiß nicht, ist einer von euch schon mal gefahren?
Selbst wenn sie funktioniert hat, sie hat zumindest am Markt keine Relevanz gehabt.
Sie hat nicht überlebt, sagen wir es.
Sie hat nicht überlebt.
Genau.
Die Zeit war noch nicht reif dafür.
Genau. Und aber seit 10 Jahren gibt es die elektronische Schaltung von Shimano, die auch sehr gut funktioniert. Ist zumindest meine Meinung, kann ich hier schon mal sagen. Aber es kamen dann auch noch natürlich Campagnolo und SRAM dazu. Und bei SRAM, die schaltet sogar kabellos, was auch nochmal ein schönes Alleinstellungsmerkmal ist. Und ja, von den elektronischen Schaltungsregeln werden auch immer mehr verkauft. Und auch bei unserer Leserwahl kam raus, dass da draußen viele Leute entweder schon elektronisch schalten oder zumindest planen, beim nächsten Kauf auf jeden Fall ein Rad mit elektronischer Schaltung zu kaufen. Deswegen wollen wir heute darüber reden.
Ja, da sehe ich immer das Bild vor mir bei der, ich glaube, Tour de France 2010 oder 11, wo der Andy Schleck richtig schön attackiert und dann ihm die Käppe runterfällt, kommt nicht mehr voran und Contador zieht davon, hat gesagt hinterher, ich habe es gar nicht mitgekriegt, aber deswegen da.
Er behauptet, dass er es nicht mitbekommen hat.
Also ich kann auch direkt schon vorweg sagen, ich bin da etwas skeptisch.
Ja, und nicht nur, also das war ja auch bei der letzten Tour de France, glaube ich, da hört man auch in der Fernsehaufnahme, wie ein Fahrer von Katusha Alpecin, ich sage jetzt mal nicht, welcher das war, seine Schaltung verflucht.
Oder welche Schaltung er gefahren hat.
Oder welche, das bleibt dem Hörer überlassen, das selber rauszufinden, wie er quasi seine, auch im Antritt, irgendwas nicht funktioniert und man hört nur ein sehr böses Schimpfwort plus den Herstellernamen der Schaltung. Und also es ist noch nicht gefeit von Problemen, diese elektronische Schaltung. Aber lasst uns erstmal ganz kurz über unsere und auch unsere Erfahrungen sprechen, wie wir das ausprobiert haben. Christian, fang du doch mal an. Elektronische Schaltung. Du bist damit viel und länger unterwegs. Wie findest du das Ganze?
Genau, also ich muss sagen, ich glaube, mir ging es da so ziemlich wie jedem, der es mal ausprobiert hat. Also das kenne ich auch von unseren Events. Wenn man es mal ausprobiert hat und es ist neu und es funktioniert, das ist einfach traumhaft. Das ist kein langes Handgelenk mehr verdrehen, bis man den Gang drin hat. Keine Züge, die sich längen oder verstellen, wo man dann alle Nasen lang wieder am Schaltwerk hin und her friemeln muss, bis man das dann wieder mal sauber schaltend hat. Die Kette trimmt sich automatisch nach. Das ist einfach extrem komfortabel, wenn man, oder ich mag es auch gerne, du bremst irgendwie eine Kurve an und kannst dann beim Bremsen schon den richtigen Gang einlegen und musst nicht beim Bremsen noch schalten. Das ist ja bei einer mechanischen Schaltung durchaus ein bisschen knifflig, mit gezogenem Bremshebel dann noch zu schalten. Mhm. Also das ist schon da sehr komfortabel. Und da muss ich dann einfach sagen, bei allen Zipperlein, die immer mal wieder auftreten können, ich würde es eigentlich echt nicht mehr missen wollen.
Wie lange fährst du jetzt schon?
Seit ungefähr 1,5 Jahren habe ich es jetzt auf meinem Dauertestrad drauf. Und klar, immer wieder ein kleiner Zipperlein, aber da kommen wir später zu. Aber insgesamt bin ich von dem Konzept einfach echt überzeugt. Und auch auf den Testrädern, die ich im Moment kriege, da ist eigentlich gefühlt fast immer elektronisch drauf. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, so im Profi-Peloton sind auch die allermeisten elektronisch unterwegs. Das kommt einfach immer mehr und es kommt auch immer weiter runter in den unteren Preisbereiche.
Profi-Peloton gab es ja immer die tapferen Recken Alberto Contador und Fabian Cancellara, die sich dagegen gewehrt haben und dann immer noch die mechanische Dura-Ace gefahren sind. Ich glaube, Contador hat damit 2015 den Giro gewonnen. Das war wahrscheinlich die letzte große Rundfahrt, die auf also nicht elektronischer Schaltung gewonnen wurde.
Aber mit elektronischer Schaltung hast du schon auch Erfahrung gemacht, also auch als Verfechter, eher Verfechter des Mechanischen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei den Testrädern, die wir kriegen, ist eben, wie Christian schon gesagt hat, immer eigentlich elektronische Schaltung drauf mittlerweile. Bei den verschiedenen Herstellerpräsentationen, wenn ein neues Fahrrad vorgestellt wird, bin ich schon viele Runden gefahren auf elektronischen Schaltungen, auch von jedem Hersteller. Und trotzdem muss ich einfach sagen, mein Herz schlägt für die mechanische Schaltung, weil
völlig unverständlich.
Ja, das kann man ja so sehen. Ich finde einfach, es ist, warum muss man etwas kompliziert machen, was halt in seiner Einfachheit einfach schon, ja, besticht. Ich kann den Zug einfach selber wechseln, wenn irgendwas ist. Ich kann immer so ein bisschen nachdrücken, wenn der nicht richtig treffen würde. Klar, jetzt sagt ihr, elektronische trifft sowieso immer den Gang, aber
ja. Nee, da muss ich dir tatsächlich zustimmen, als jemand, der, also ich bin über den Sommer über viel Rennrad mit elektronischer gefahren und jetzt im Herbst für den Crosser wieder mit der mechanischen. Und du hast schon recht. Also wenn, sagen wir mal, die es irgendwo hinten rattert oder so, klar kann man bei der elektronischen das auch noch fein justieren und so.
Aber ja, wenn man weiß, wo im Handbuch steht, wie jetzt die Tuning-Funktion. Genau, also ich muss dann immer nachschauen, okay, du musst den rechten und den linken Button 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt haben, um in diesen Mode Einstellungs-,
dann ja, aber sorry, das geht mir doch einfach schon viel zu sehr auf die Nerven.
Dann ja, ich sag ja, das ist schon durchaus nervig.
Den Schaltzug und mach halt zack. Und auch wenn ich irgendwo im Urlaub bin, reißt mir der Schaltzug. Ich gehe zu jedem Händler in jeder Ecke, hol mir einen neuen Schaltzug, ziehe den selber ein. Ich kann alles selber machen und fahre weiter. Und mit der elektronischen Schaltung, keine Ahnung.
Da reißt dir halt der Schaltzug nicht, weil es da gar keinen gibt.
Das ist das Kabel durchgeschmort.
Ja, also das habe ich jetzt echt noch nie gehabt, dass mir das Kabel durchgeschmort ist. Wobei es gibt da schon durchaus, muss ich zugeben, auch das ein oder andere Problemchen, was einen echt tierisch auf die Palme bringen kann.
Ich hatte ganz konkret einen Fall, das war mit einer Shimano Di2-Schaltung vor 3 oder 4 Jahren. Da bin ich in einem Rennen mitgefahren, wo es so mehrere Runden gab und es ging an einer Abfahrt ging es immer über so eine Bodenwelle. Die hat ziemlich gewummert so, da hatte ich auch schon mal ein bisschen Bedenken mit den Reifen und irgendwie in der 3. von 4 Runden oder ich weiß, vielleicht war es auch erst in der letzten, aber irgendwie bin ich über diese Bodenwelle und auf einmal ging Schaltwerk nicht mehr. Hat nicht mehr geschaltet. Und ich hatte dann noch 2 Gänge, nämlich großes Kettenblatt und kleines Kettenblatt. Reicht ja auch, 8000 Watt, geht nach vorne. Aber
was war passiert?
Ja, das war die Frage. Und ich konnte halt, also natürlich während des Fahrens nicht feststellen, was war. Dann hinterher habe ich so ein bisschen geguckt. Ich konnte nicht erkennen, wo der Fehler war. Dann habe ich es hier bei unserem Werkstattchef Heider Knall abgegeben. Und habe gesagt, mach mal. Und er hat dann ein bisschen Fehleranalyse. Ich meine, das war jetzt auch nicht so kompliziert. Aber da war das Kabel, der Kontakt im Griff, wo das Kabel angeschlossen wird, da war der Stecker rausgesprungen aus dem Griff. Also ich konnte quasi, die Verbindung zwischen Griff und Kabel war getrennt. Und er steckte das dann wieder rein und dann tat's wieder. Aber das war halt vielleicht nicht 100% drin und dann hat sich's da rausgewackelt, weil eigentlich sind diese Steckverbindungen schon sehr fest und dann stand ich da. Also ich meine, klar, wenn wir im Rennen der Schaltzug gerissen wären, ganz ehrlich, dann hätte ich da auch nichts machen können.
Dann ist das Rennen auch gelaufen.
Ja. Genau, aber ich weiß zumindest eher, was passiert ist. Da war ich wirklich so ein bisschen, Akku ist geladen, vorne geht noch. Das war auch so ein ungewohntes Problembild, weil wenn bei der Di2 der Akku leer ist, dann ist eigentlich erst, dann schaltet er vorne aufs kleine Kettenblatt und du kannst hinten noch zumindest alle Gänge durchschalten.
Wobei das auch irgendwie echt wirklich in der Notmodus ist. Also ich habe die Erfahrung auch mal gemacht, einfach weil ich es wissen wollte, was passiert denn eigentlich und wie lange hält denn der Akku, wenn er mir noch 20% anzeigt. Und wollte dann mal wissen, wie lange komme ich denn noch? Und es waren dann, glaube ich, irgendwas um die 50 Kilometer, wo dann erstmal vorne nichts mehr ging und dann hinten noch so ein bisschen und auf dem kleinen Kettenblatt nach Hause fahren über 30 Kilometer, das ist schon nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Ja, nee. Ich sehe, wie ihr die ganze Zeit schimpft. Also ich sehe schon, ihr seid im Kern seid ihr gar nicht überzeugt.
Ja, wir müssen, glaube ich, noch mehr über die mechanische Schaltung schimpfen.
Ja, genau. Weil, also was du vorhin gesagt hast mit dem Zug nachstellen, das stimmt. Du hast mit dieser, elektronische Schaltung einzustellen, ist auch kein Hexenwerk, auch wenn man vielleicht mal ins Handbuch gucken muss. Aber ich meine, ein Laie, der kann auch keine mechanische Schaltung einstellen, wenn er nichts darüber weiß. Der muss es sich auch erstmal aneignen, das Wissen. Und wir haben das Wissen ja alle schon. Also wir wissen, wie man ungefähr zumindest eine Schaltung nachstellt und Zugspannung erhöht oder mal einen Zug tauscht oder so, wenn wir das jetzt irgendwann, oder aber das kommt halt, weil wir das schon jahrelang machen. Wenn wir das für die elektronische Schaltung wissen, dann ist das vielleicht auch ein sehr quasi, also dann wird dieses Problem immer kleiner, dass man nicht weiß, was man tun soll oder unterwegs mal was repariert.
Weil ich dann auch sagen muss, ich meine, ich stand auch schon oft da, dann fährst du und dann auf einmal fängt es hinten an zu rattern, weil es irgendwie in den Gang nicht reingeht und dann musst du erstmal gucken, okay, ist die Zugspannung zu hoch oder ist sie zu niedrig? Dann drehst du wieder eine Viertelumdrehung rein, fährst wieder und dann geht's doch wieder nicht und dann drehst du wieder eine Viertelumdrehung zurück und dann, also bist du ständig am Schaltwerk irgendwie am Rumschrauben und am Rumdengeln und irgendwie, dass es dann wirklich genau trifft, dann in dem einen, auf dem einen Ritzel läuft's dann sauber, dann schaltest du zwei Ritzel hoch, dann rattert's da wieder, dann versuchst du wieder runterzuschalten, dann geht auf einmal nicht mehr aufs kleinste Ritzel, also genau, da bist du echt genau, schon,
gut.
Also über Züge
ich auch zu, schon. Das ist auch durchaus das ein oder andere, Zipperlein geben kann bei mechanischer Schaltung.
Ja, dann hatte ich in der Werkstatt, habe ich es dann wunderbar eingestellt, dann läuft es sauber und so wie ich dann das Ganze mit Kraft trete, dann hakt es dann doch wieder, dann hast du super eingestellt ja, und zwei Tage später
so,
nach den ersten
100 feste reintreten.
Und nach den ersten 100 Kilometern hat sich dann der Zug wieder gelenkt, dann kann ich wieder nachstellen. Dann
es bleibt spannend. Es ist doch einfach total steril und traurig, wenn du stellst dir das Ding ein und dann musst du nie wieder was dran machen. Du kannst dich über, ja, weiß ich nicht.
Ja, ich bin noch nicht fertig. Okay. Dann fährst du einmal durch den Schmodder, dann sind die Zughüllen versammelt und Schmodder steht drin. Dann kannst du irgendwie alle Jahr lang, oder eigentlich, um optimale Performance zu haben, alle Jahr mal die Zughüllen austauschen und über Zughüllen ablenken. Das ist so eh meine Lieblingsaufgabe.
Und Moment, dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie das denn ist, so ein Schaltzug, der durch den Rahmen verlegt ist oder am besten noch durch den Lenker, durch den Vorbau ins Unterrohr rein irgendwo, den mal auszutauschen, wenn man irgendwie also da keine Führung für die Zughülle hat. Also,
oder einem der Zug beim Rausziehen irgendwie durchgerutscht ist oder sonst irgendwas. Also das ist... Also da.
Das hast du vor allem, das hast du jetzt, wenn man, wir haben jetzt viel DL2 gesagt, aber ich meine, SRAM hat ja die drahtlose Schaltung.
Ist auch nicht besser.
Moment! Und da hast du ja, dann sogar, da musst du nicht mal ein Kabel verlegen und da kann dir nicht mal irgendwie der Stecker rausfringen. Ja, okay, da gibt's andere Probleme mit den Akkus und so, dass du halt dich drum kümmern musst, dass. Sagen wir, zwei Akkus plus zwei Batterien, die in den Schalthebeln sind, alle geladen sind. Aber du hast wenigstens diese ganze Zug- oder Kabelfrimmelei nicht. Also das finde ich ist schon, was so Service- oder wartungsmäßig angeht, ist das schon.
Also
sehr
Montage
einfach.
Ist echt, muss man sagen, extrem einfach. Du schraubst die Bremsgriffe an und dann dieses Koppeln ist echt easy.
Ein Knopfdruck
und dann blinkt's und dann okay, erkannt. Und ich glaube, man muss die richtige Reihenfolge beachten. Irgendwie erst Umwerfer und dann Schaltwerk oder Schaltwerk an Umwerfer.
Ich glaube, erst Schaltwerk, dann Umwerfer, ja.
Genau, und dann jeweils mit den Griffen. Aber dann ist es eigentlich verbunden und funktioniert meiner Meinung nach relativ störungsfrei. Also ist zumindest dann von der Verbindung her ist es relativ stabil. Ich meine, da gibt es andere Probleme.
Also ich möchte an unseren Testfahrer erinnern, der Amateurrennfahrer ist und der mit einer SRAM Red E-Tab unterwegs war und zum Rennen gekommen ist und da funktionierte dann überhaupt nichts mehr. Das Schaltwerk hat sich nicht dazu bequemt, einen Gang zu schalten und da kam dann, er musste dann unverrichteter Dinge von dem Rennen wieder zurückfahren und hinterher stellte sich heraus, dass halt der Bewegungssensor im Schaltwerk defekt war. Das heißt, er ist aus seinem Standby-Modus gar nicht aufgewacht.
Dann muss man auch mal
kann
sagen,
mit der mechanischen Schaltung kann mir das nicht passieren.
Das ist höchstens, dass du selber nicht aus dem Standby-Modus kommst. Schaltwerk haben musst, der irgendwie das Ding aufweckt, das ist echt auch so, eigentlich schon irgendwie absurd, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, aber, also, ich meine, wir können jetzt ganz zugegeben, das ist wirklich scheiße, wenn du zum Rennen fährst. Piep, wegpiepen bitte. Das ist blöd, wenn du zum Rennen fährst und dann nicht fahren kannst. Aber das kann ja mit einer mechanischen Schaltung auch passieren. Da reißt dir der Schaltzug ab und zwar ist dann die Plombe.
Ja,
so
aber dann nehme ich den Schaltzug von meinem Konkurrenten. Nein. Ich schraube das auf, nehme den raus und dann kann der mir auch nicht wegfahren.
Ja, hätte einfach das E-Tap-Schaltwerk vom Konkurrenten abschalten. Wobei, das ist ja dann noch gekoppelt mit der anderen Schaltung. Das wird dann, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn dein Konkurrent für dich. Das war ja auch nur noch das war ja am Anfang, als die elektronische Schaltung aufkam, vor allem im Profi-Peloton, war das ja irgendwie ein bisschen so eine. eine große Sorge, ja, jetzt können ja, da kann sich ja jemand reinhacken in die drahtlose Schaltung und dann vielleicht
am Tourmalet aufs dicke Kettenblatt
und erstens so oder im Zielsprint einfach mal runterschalten. Ja, allein oder
diese Funkinterferenzen, wenn da auf einmal 50, 60 Mann Funk schalten, das
nicht. Ja, aber plus TV-Kameras bei so großen Rennen, plus Mobilfunk, was sowieso immer überall ist. Also da waren schon viele Bedenken und muss man sagen, zumindest hat man davon jetzt nichts gehört und also in meines Wissens gab es da auch keine Probleme.
Ja, das funktioniert, das gebe ich ja zu. Im Großen und Ganzen funktioniert es, was ich persönlich auch als jetzt, also eher Freund der mechanischen Schaltung schon sagen muss, was extrem cool ist, ist, wenn du auf der elektronischen Schaltung fährst und du schaltest und es gibt dieses coole, dieses Geräusch, das ist schon, kann man sagen. Und auch der Kettenblattwechsel, ohne Frage, ist einfach eine andere Welt.
Ein nicht zu verachtender Faktor, die Soundkulisse beim Schalten.
Aber ich hätte ja noch ein Totschlagargument und die Frage ist halt, ob es sinnvoll ist, auch in dem Zeitgeist, in dem wir leben, ob man unbedingt etwas, was keinen Akku und keine Energie verbrauchen muss, künstlich eben mit Akku und Batterien und allem drum und dran, was wir damit haben, mit der Gewinnung von den dafür notwendigen Rohstoffen und so weiter, ob man es unbedingt alles braucht.
Und Recycling kommt auch so ein bisschen dazu. Recycling
kommt dazu. Es ist ein Luxus, den wir uns gönnen, aber man muss halt auch der Ehrlichkeit halber sagen, es ist ein nicht nötiger Luxus.
Da gebe ich dir auch komplett recht, einfach aus dem Grund, ich meine, über E-Rennräder brauchen wir hier auch nicht anfangen, aber ich meine, natürlich ist
das ist für eine andere Folge, kommt auch noch irgendwann.
Wo dann der virtuelle Boxring aufgestellt wird.
Genau. muss ich dann auch zugeben, dass klar, die E-Schaltung macht das prinzipiell komplett mechanische Fahrrad eben elektronisch und natürlich schränkt es dann ein. Und deswegen würde ich auch in meinem Fahrradkeller ist immer ein Platz reserviert für ein Rennrad mit Felgenbremse und mechanischer Schaltung.
Einfach. Oh, jetzt wird's aber steinzeitmäßig hier, sorry.
weil das ist einfach so, das hatte ich auch schon, dann wollte ich losfahren sonntags morgens, alles Rad geputzt, Trinkflaschen gefüllt, angezogen, gehst runter, holst das Rad auf die Straße, willst losfahren, bup, Schaltung tot. So denke ich, war doch eigentlich aufgeladen.
War aber dann vielleicht nicht, war nur halb aufgeladen, dann irgendwie im Keller mal länger gestanden oder, was wir ja auch schon hatten, dieser total tolle Fehler, dass der Akku von der Schaltung zwar geladen war, aber das Rad lehnte wohl.
So war es dann, glaube ich.
Genau. Dann während des Transports lehnte das Rad irgendwie doof an irgendwas dran, dass der Schalthebel permanent gedrückt war, der Schalthebel quasi die ganze Zeit Signale gesendet hat und somit die Knopfzelle, die eigentlich 2-3 Jahre halten soll, in diesem Schalthebel leer war und du trotz der geladenen Akkus am Rad nicht fahren konntest, weil du erst eine Knopfzelle besorgen musstest. Also
wenn du dann im Keller stehst, bin ich schon die ersten 10 Kilometer gefahren.
Ja, nee, bei mir war es eine Di2, wo das eigentlich nicht passieren soll, aber irgendwie, manchmal ist es ja so, dann ist es halt so. Heißt, ich muss erst das Ladegerät raussuchen, das Ding aufladen und dann war ich halt froh, dass ich noch ein Rad habe mit mechanischer Schaltung, wo ich sage, okay, dann ist das halt heute dran. Und
aber gut, wenn man das ist natürlich jetzt, auch ein Luxus.
Das also ist ein Luxus, wenn man
so viele Fahrräder gönnen kann.
Aber
okay, dann jetzt Gewissensfrage. Wenn ihr nur ein Rad haben dürftet, was sowieso schon mal erstmal eine ganz
größere Prämisse ist.
Moment. Es geht ja N plus 1.
Ja, genau. Nein, aber wenn ich jetzt quasi, sagen wir mal, an euren Rädern für eine Art von Schaltung entscheiden müsstet, bis ans Ende eurer Tage, würdet ihr mechanisch nehmen oder elektronisch?
Uff, sehr, sehr schwere Frage. Also
jetzt, schnelle Antwort.
Okay, dann sage ich dann doch elektronisch einfach, weil es den Komfort hat und ich keinen Bock auf Züge mehr habe.
Ja, ich hätte auch tatsächlich gesagt elektronisch, weil das ist eigentlich ein kleiner Grund, aber ich fand das auch einfach eine tolle Sache, dass du bei der Shimano fand ich ein bisschen schwierig, die hat ja dann 4 Knöpfe zum Schalten und ich habe mich tatsächlich da am Anfang auch oft verschaltet, weil eben von der Shimano-Logik bist du gewohnt, der große Hebel, der Bremshebel, das Riesenteil, macht die eine Aktion und der kleine Hebel macht was anderes. Und jetzt sind aber bei der Di2 beide Knöpfe eher klein und natürlich ist der eine Knopf eher an dem großen Bremshebel angelegt und der andere ist weiter.
Wobei das mit der neuen Generation jetzt deutlich besser geworden ist. Das war früher schlimmer, also gerade wenn du im Winter gefahren bist mit Handschuhen, dann ist es immer noch knifflig, aber ich finde es mittlerweile, ich bin jetzt auch viel im Winter gefahren mit der Di2, da geht's eigentlich. Wir haben eigentlich diese Kante, wo sozusagen der kleine Knopf vorne anfängt, relativ gut spürt. Also wenn man jetzt nicht komplett über Kreuz guckt, dann erwischt man den eigentlich schon relativ gut.
Aber nur um das noch zu Ende zu sagen, bei SRAM, da gibt es ja nur zwei Knöpfe. Eine für schaltet die Kette auf dem Ritzel nach links, der andere schaltet die Kette auf dem Ritzel nach rechts und beide schalten den Umwerfer. Oder, was ich natürlich den super für die doofen Modus fand, war, dass du den Umwerfer von der Elektronik selber schalten lässt. Also wenn du hinten irgendwie relativ weit beim großen Ritzel angekommen bist, dann schaltet er automatisch vorne aufs kleine Kettenblatt und kann sogar, du kannst auswählen, wie viele Gänge er zum Ausgleich hinten dann wieder schwerer schalten soll. Und das heißt, du drückst nur noch links für leichter, rechts für schwerer. Das fand ich.
Oder andersrum wahrscheinlich.
Oder andersrum,
wenn das muss ich auch zugeben. Das ist tatsächlich ein Vorteil von den elektronischen Schaltungen, dass ich sie komplett auf meine Bedürfnisse, meine individuellen Anforderungen und Gewohnheiten anpassen kann. Das geht natürlich bei der mechanischen nicht. Da bin ich, je nach Hersteller, halt an die Schaltlogik des Herstellers gebunden.
Und du hast sogar bei den elektronischen, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Campagnolo ist, aber du hast bei SRAM und Shimano die Möglichkeit, zusätzliche Schaltknöpfe anzubringen, egal wo du willst am Lenker. Also bei Shimano ist, glaube ich, nicht ganz so frei, weil das die Knöpfe so eine bestimmte Form haben und an bestimmte Stellen am besten hinpassen.
Ja, du brauchst halt eine Junction, die entsprechend noch zu statt drei halt dann vorne fünf.
Fünf Anschlüsse hat, genau. Aber bei auch bei, und ich glaube, bei SRAM brauchst du auch dann für die Zusatzknöpfe, wenn du mehr als zwei willst, brauchst du auch dann nochmal einen anderen Hebel oder nochmal eine extra Junction-Box sozusagen. Die heißt da irgendwie Blip-Box. Aber auf jeden Fall, du kannst, sagen wir mal, wenn du am Oberlenker noch zwei Schaltknöpfe brauchst, kannst du die einfach hinmachen und das Lenkerband und dann fertig ist die Laube. Also das ist schon nicht schlecht.
Ja, ich finde es halt auch echt komfortabel, dass du die so programmieren kannst, wie du es haben willst. Mit Shimano kannst du in drei verschiedenen Modi fahren. Also entweder du schaltest vorne, hinten komplett individuell. Du kannst sagen, schalte mir das Kettenblatt automatisch, wenn du in einer bestimmten Kombination bist, die du auch selber definieren kannst. Oder dieses semi-automatische, das, wenn du das Kettenblatt wechselst, dass er dir hinten entsprechend zwei, drei Gänge gegenschaltet. Wobei ich das persönlich, ich habe es mal ausprobiert, ich fand es nicht so überzeugend, weil wenn ich das Kettenblatt wechsle, dann ist es so unterschiedlich. Mal geht es dann einfach mega steilen Stich rauf, irgendwie um die Kurve, und dann, wenn er dir hinten gegenschaltet, willst du es gar nicht.
Ja.
Und dann hast du es irgendwie.
Man muss sich wieder ein bisschen umgewöhnen, auch generell beim Schalten mit der elektronischen Schaltung. Das ist, einerseits sind die Knöpfe ein bisschen anders vielleicht, und du musst dich einfach ein bisschen umgewöhnen, auch die Schaltlogik bei SRAM mit den beide Knöpfe gleichzeitig drücken, um den Umwerfer umzuschalten, ist schon was anderes, dass du zwei Hände brauchst. Aber
auf der anderen Seite, da muss ich sagen, auch bei jeder Präsentation oder so, wenn mir da ein Fahrrad hingestellt wurde, das ist nach einer Tour ist das drin. Also nach 100 Kilometern oder so, dann verschaltet man sich in der Regel eigentlich nicht mehr. Und das ist natürlich auch, ist natürlich auch ganz gut.
Wobei dann noch dazu kommt, was mich dann wieder ein bisschen stört, ist, wenn du eine App hast, die du mit einer elektronischen Schaltung koppeln willst, sei es mit Camper, SRAM oder Shimano, die haben alle ihre eigenen Apps. Das ist dann, also ich kenne es jetzt von Shimano, dass da dann auch so eine von diesen Absurditäten, die man dann nochmal einstreuen muss, dass dann jedes Bauteil hat seine eigene Firmware, sprich, du musst alle Nase lang mal hingehen, das Rad an den Computer anschließen, um die Firmware abzudaten, weil es dann irgendwie wieder irgendwo was Neues gibt, irgendeine Fehlerbehebung oder sonst irgendwas. Und dann ist es halt dann auch so, dann hat das Schaltwerk Firmware 4.3.1, der Umwerfer hat 3.2.7. Also das
wenn ich das schon höre, wenn ihr da mit euren Apps und ihr guckt da auf die Apps und hängt am Computer, habt das Fahrrad an den Computer angeschlossen oder was weiß ich, da liege ich auf der Couch und freue mich über die schöne Runde, die ich gefahren bin.
Ja, ich bin am Firmware-Update der SRAM E-Tab Access-Schaltung bin ich ein klein wenig verzweifelt. Am Ende hat es geklappt, aber ich hing da relativ lang am Handy und Bluetooth und es drehte sich irgendein Symbol, dass irgendwas geladen wurde, aber es tat sich nichts für 10 Minuten,
dann habe ich es gelassen. Shimano, die sind ja mit ihrer Kabel gebunden und einen Akku in der Sattelstütze, wirkt ein bisschen oldschool, aber wenn du das Update oder Firmware-Update wirklich kabelgebunden über den Computer machst, dann hast du halt den Vorteil zumindest, dass es diese Verbindungsabbrüche und was weiß ich was nicht hat. Ich finde es halt immer schrecklich frustrierend, wenn man irgendwas Wireless hat und dann so, bitte warten, bitte verlassen Sie diese Seite nicht, und du hast halt keine Ahnung, wie lange es noch dauert, ob es sich aufgehängt hat, und irgendwie nach 2 Stunden denkst du mal, also eigentlich könnte es jetzt fertig sein.
Ja, genau. Bitte bleiben Sie neben Ihrem Fahrrad in der kalten Garage stehen, bis dieser Kreis sich nicht mehr dreht.
Wir haben noch gar nicht über das Gewicht gesprochen. Also ist für Fahrradfahrer ja, also für Rennradfahrer vor allen Dingen ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wenn ich mir jetzt eine ganz auf Leichtbau getrimmte Gruppe angucke, da kommt halt nicht noch Akku und was weiß ich noch alles dazu an Gewicht.
Wobei man müsste mal ausrechnen, bei der SRAM Red E-Tap, ob du durch die Züge, wie viel Prozent vom Akku da du da eigentlich reinholst, weil so schwer sind jetzt die Akkus auch nicht.
Die Akkus sind schon nicht schwer, aber so ein je nachdem, wenn der Bremszug, wenn die Hülle halt auch nicht ganz durch den Rahmen gelegt ist, dann ist, der Schaltzug mit Hülle auch nicht so schwer. Also ich würde immer noch sagen, Schaltzug mit Hülle ist leichter als ein Akku.
Auf jeden Fall, ja.
Und das Schaltwerk mit Motor ist ja auch schwerer als ein Schaltwerk ohne Motor. Also ich glaube, du, selbst mit kabellos, bist du tendenziell ein bisschen schwerer, aber da sind wir echt, also in Bereichen, wo... Ja, ich meine, es gibt Leute, die tauschen ihre Stahl-Flaschenhalterschrauben gegen Titan-Flaschenhalterschrauben.
Also ich würde da noch eine mit in ein Loch reinbohren.
Ja, genau, oder so. Die Zeiten gab es ja auch. Also ich glaube, da gewichtsmäßig sind wir bei elektronisch gegen mechanisch sind wir eher noch nah zusammen. Also da sind die anderen Sachen, die wir gesagt haben, wahrscheinlich schwerwiegender. Die Nervfaktoren von Update bis hin zu Akku leer auf der Tour, das kann einen schon ein bisschen abschrecken.
Ja, ist wie bei so vielem, wenn es funktioniert, ist es echt mega. Also da
die Deutsche Bahn ist auch super, wenn sie funktioniert.
Wenn es pünktlich ist.
Ja, aber ich meine, da muss man auch sagen, natürlich behält man sich die paar Male, wo es dann nicht funktioniert hat, natürlich stark in Erinnerung. Klassisches Murphy's Law. Von 10 Zügen sind halt 8 pünktlich. Da erinnerst du nicht mehr dran. Aber den einen, der dann mega Verspätung hatte, der bleibt ja dem Gedächtnis, genauso wie wenn du dann mit deinem Rad ins Trainingslager fährst, gut, das ist natürlich dann mega ätzend und dann funktioniert
auf einmal. Kein Ladegerät dabei hast.
Und dann gehst du irgendwo auf Mallorca, da hast du vielleicht noch relativ gute Chancen, aber wenn du dann in den Pyrenäen bist oder so und dann
eher schwierig.
Hast du das Ladegerät vergessen oder das Netzteil vom Ladegerät oder was weiß ich was. Und wenn du dann noch mit einer SRAM unterwegs bist, ich glaube dann, oder Camper, wohl Camper könnte man glaube ich noch, wohl ich weiß es gar nicht, tut sich wahrscheinlich nicht viel, aber. Nee. Da bist du, glaube ich, schon relativ aufgeschmissen und du kannst halt einfach nicht mehr fahren. Das ist halt das, was echt
im Rückblick... Oder du machst halt viel K3-Training. Ja,
genau. Kraftausdauer am Berg, genau.
Ja, aber das ist halt echt... Also da ist schon die Gefahr echt groß, dass du sehr, sehr hohes Frust schiebst.
Ein ganz abwegiges Kommentar habe ich auch mal gelesen. Das war, inwiefern die E-Schaltung denn E-Doping wäre. Bei der Tour fahren ja immer noch welche mit mechanischer Schaltung und man wendet ja auch für Schaltung, vor allem wenn man das Kettenblatt vorne wechselt, wendet man Kraft auf in den Fingern.
Körperkräfte in den Fingern.
Genau, und das sind Kalorien, die man dann für den Sprint nicht mehr hat, die jemand mit einer elektronischen Schaltung, der muss ja viel weniger Kraft aufbringen. Also das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt, ob das nicht, E-Doping wäre, ich sag mal so, nein.
Aber ich meine, dann sind wir wieder bei dem Gewichtspunkt, wo ich sage, okay, der muss aber dann dafür mehr Kraft aufwenden, um die 30 Gramm mehr Gewicht oder lass es 100 Gramm mehr Gewicht den Berg wiederum raufzukriegen.
Ausgleichende also Gerechtigkeit.
Also da einen substanziellen Vorteil rauszudeuten, würde ich jetzt
zum Beispiel mit den ehemaligen Shimano oder mit den immer noch mit den Shimano mechanischen Hebeln, die nach innen schwenken, durch dieses nach innen schwenken, wird natürlich die Aerodynamik verbessert, weil es dann im Windschatten des Fahrers liegt.
Ja, also okay, also wir haben...
Ich meine, du bist doch jetzt irgendwann im Windkanal, vielleicht kannst du ja einfach mal den aerodynamischen Schaltnachteil
ja, das
einfach mal ausbaldowern.
Also genau, da habe ich auch das Gefühl, dass ich da am allermeisten Kraft verbrauche. Also
das bremst mich jedes Mal sowas von dermaßen aus, wenn ich schalte.
Nee, ja genau, also einfach, das ist der größte Effekt, das spüre ich auch. Also das habe ich definitiv.
Also wenn ich Stift hier runterfahre, ich bremse nicht, ich schalte einfach vor der Kurve.
Ja, genau. Gut.
Bevor das ausartet.
Sollten wir einen Strich drunter machen, aber mit dem Aufruf verbinden. Ihr habt doch sicher auch eine Meinung zum Thema elektronische Schaltung, ja, nein, oder finde ich super, finde ich blöd. Wenn ihr das habt, dann fänden wir es toll, wenn ihr uns schreibt an eine E-Mail, an die Adresse podcast@roadbike.de oder wenn ihr sagt, über elektronische Schaltung will ich eigentlich gar nichts hören, sondern ich hätte mal einen anderen Themenvorschlag, dann schreibt uns das auch. Nämlich dieses Thema elektronische Schaltung kam von einem Hörer, der sich gewünscht hat, dass wir da mal drüber sprechen. Und wir freuen uns auf alle Rückmeldungen, Kritik und Lob und deswegen schickt uns eine Mail an podcast@roadbike.de.
Ich meine, wir haben ja jetzt so intensiv gesprochen. Ich meine, alle Fragen sind offen und irgendwie, was ist besser? Keine Ahnung.
Es gibt kein richtig oder falsch. Vielleicht kann man das als Quintessenz auch noch sagen, weil also es ist auch eine Frage der Vorliebe. Es ist mit Sicherheit eine Frage des Geldbeutels.
Ja, und, immer noch, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das war ja auch mal, wir bekamen auch immer die Fragen, gibt es eigentlich mal eine 105 Di2? Weil das sich, glaube ich, auch viele Leute wünschen würden, einfach um das Thema elektrische Schaltung noch weiter sozusagen in die Masse reinzubringen. Aber ich glaube, da ist immer noch die Aussage, die wir von Shimano hören, dass es das eben nicht geben wird. Einfach aus dem Grund auch, die Unterschiede wären einfach zu gering. Also eine 105 Di2 wäre, glaube ich, der Killer. Weil man merkt es schon bei einer Force oder einer Red E-Tap oder bei einer Ultegra Di2 versus einer Dura-Ace Di2. Also da sind die Unterschiede echt
im marginalen
Bereich. Also von der Schaltperformance ja schon mal gar nicht. Und dann reden wir echt nur noch über Gewicht und irgendwie drei Bauteile, die aus Carbon oder Titan oder sonst irgendwas sind.
Ein Aspekt, bevor ich den vergesse, der ist natürlich noch unglaublich wichtig, weil das Auge fährt ja mit. Und die Hebel von der Shimano Di2-Disc sind ja optisch genauso wie die Hebel von der Di2 für die Felgenbremse. Also das muss ich sagen, das finde ich tatsächlich sexy.
Jetzt in der aktuellen Generation, das war am Anfang echt anders. noch üble Höcker.
Da waren es Höcker, ja. Aber in der aktuellen Generation haben sie es wirklich geschafft, dass man eigentlich keinen Unterschied mehr sieht zwischen den Hebeln, Felgenbremse und Scheibenbremse bei der elektronischen Schaltung. Das finde ich schon sehr, sehr gut, weil den Nachteil hat man natürlich bei der mechanischen Schaltung noch, dass man diese riesen Ömmel da durch die Gegend fährt.
Bei der mechanischen Schaltung mit hydraulischen Scheibenbremse, ja. Das finde ich auch bei, wobei bei SRAM ist ja der Höcker noch relativ
ausgeprägter,
wobei ich den auch manchmal ganz gerne nehme zum Festhalten. Also insofern.
Ja, es hat auch da alles seine Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, das Auge fährt mit und ich persönlich habe halt immer ganz gerne eher überschaubare Hebel.
Weil wenn man sagt, das Auge fährt mit, muss man ja auch sagen, dass erst die elektronische Schaltung es möglich gemacht hat, diese Komplettintegration, wie man sie momentan sieht. Also ich meine, durch irgendwelche Aero-Cockpits einen Schaltzug durchzulegen, komplett integriert, das ist, glaube ich, echt, da gibt's Kurvenradien, die macht einfach einen Schaltzug nicht auf Dauer mit.
Ja, und da leidet die Schaltperformance so, dass du sagst, nee, das lasse ich.
Genau.
Gut, jetzt haben wir ja doch nochmal eine kleine extra Runde gedreht.
Ja, manchmal muss man kurz vom Ziel nochmal sagen, hey komm, die 100 Kilometer müssen wir voll machen, man kann nicht mit 99,8 Kilometern nach Hause ankommen.
Genau. Damit das zum Thema elektronische Schaltung und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.